HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Als der Bundesinnenminister die Deutschen aufforderte, doch bitte immer Vorräte bereitzuhalten für den Krisenfall, da staunten manche nicht schlecht. Viele sehen im Supermarkt um die Ecke ihre Speisekammer. Die Not der Kriege ist lange überwunden. In Europa haben wir Frieden und mehr als genug zu essen. In vielen Teilen der Welt reicht es dagegen nicht einmal für eine Mahlzeit am Tag. Mittel zum Leben. Wie sichern wir unsere Versorgung mit Lebensmitteln? Darum geht es jetzt in der Funkkolleg Folge 22 von Katharina Wilhelm.
Mal sehen, was wir noch in der Vorratskammer haben. 2 Packungen Zwieback, 3 Dosen Bohnen, geschälte Tomaten, 1 Packung Reis, 1 Packung Haferflocken. Ob das für die nächsten Tage reicht?
Es muss. Denn im Supermarkt ist nichts zu holen. Alles nur Fiktion? Eine Lebensmittelkrise in Deutschland? Das mag vielen Menschen völlig unrealistisch vorkommen. Doch im Sommer 2016 machte Bundesinnenminister Thomas de Maizière klar, Vorsorge für den Notfall liegt nicht allein beim Staat, sondern auch bei den Bürgern. Das Innenministerium legte ein neues Konzept für den Katastrophenfall vor.
Wir alle wünschen uns, dass uns größere Krisen erspart bleiben. Aber wir müssen uns vorbereiten, damit wir in einer solchen großen oder größeren oder Krisengefahrenlage auf Vorbereitungen zurückgreifen können.
Manche Bürger hörten im Sommer 2016 zum ersten Mal davon, dass es eine konkrete Empfehlung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für ihre Vorratskammer gibt. Es gab quasi eine Einkaufsliste, welche Lebensmittel die Deutschen für 14 Tage bei sich zu Hause haben sollten. Die Sprecherin des Bundesamtes Ursula Fuchs.
Wir empfehlen insbesondere natürlich Getränke, also Wasser. Und da sagen wir zum Beispiel für einen 2-Wochen-Vorrat 28 Liter pro Person. Nicht eingerechnet sind da Sachen, die man für Hygiene braucht. Das wäre ein anderer Punkt noch. Ansonsten machen wir das so, dass wir angeben, zum Beispiel eine Getreidemenge pro Person 14 Tage, 4,9 Kilogramm. Natürlich Gemüse, Hülsenfrüchte, 5,6 Kilogramm.
Fast 20 Kilo allein an Lebensmitteln sollte jeder und jede von uns als Notvorrat zu Hause haben. Allesamt haltbare Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen. Und zur Ausstattung gehört auch ein batteriebetriebenes Radio. Denn im großen Krisenfall ist meist auch die Stromzufuhr betroffen. Dann funktioniert kein Kühlschrank mehr, im ungünstigsten Fall kommt auch kein Trinkwasser mehr aus dem Wasserhahn. Aber die Lebensmittelversorgung im Krisenfall ist natürlich nicht allein Privatsache. Auch der Staat sorgt vor. Zum Beispiel mit großen Vorratskammern, insgesamt 150 deutschlandweit. In jedem Bundesland gibt es mehrere Lager mit Getreide und einer zivilen Notfallreserve, die hauptsächlich aus Reis, Hülsenfrüchten wie Erbsen und Linsen und Kondensmilch besteht. Wo die Lager sind, ist allerdings streng geheim. Nicht einmal die zuständigen Landesämter wissen, wo sich die Reserven genau befinden. Denn solche Vorratskammern seien ein Ziel für Kriminelle oder auch für Terroristen. Bisher sind die Bundesvorräte noch nie benötigt worden. Sie werden auch erst verteilt, wenn mindestens 2 Bundesländer von einem Katastrophenfall betroffen sind. Die Befehlsgewalt liegt dann beim Staat, erklärt Ulrich Fasshauer. Er ist beim Hessischen Umweltministerium für die Ernährungsnotfallvorsorge zuständig.
In dem Falle, wenn diese Krise eintritt, dann, sage ich mal, wird stark in den freien Warenverkehr, in den Markt eingegriffen. Dann können wir zum Beispiel Lebensmittel beschlagnahmen. Wir können den Betrieben vorschreiben, was sie zu produzieren haben, an wen sie das abgeben müssen und wie die Verteilung an die Bevölkerung dann stattfindet.
Ein solches Szenario stellt einen gewaltigen Eingriff in die demokratische Grundordnung dar. Doch von welchem Krisenfall geht die Bundesregierung überhaupt aus? Das Bundesministerium schreibt dazu:
Ursachen für eine Versorgungskrise mit Lebensmitteln können Natur- und Umweltkatastrophen, Unfälle in großtechnischen Anlagen, Tierseuchen größeren Ausmaßes, aber auch Streiks oder terroristische Anschläge sein. Daneben dienen die Vorräte auch der Versorgung der Bevölkerung in einem militärischen Spannungs- oder Verteidigungsfall.
Als neue Bedrohung gelten auch Hackerangriffe auf unsere Infrastruktureinrichtungen wie Wasserwerke oder Stromverteilungszentren. Was würde das für unsere Versorgung mit Lebensmitteln bedeuten? Was wäre, wenn Deutschland plötzlich keine Lebensmittel mehr importieren könnte? Die Supermärkte sind ein Spiegelbild unserer globalisierten Welt. Rindfleisch aus Argentinien, Mangos aus Indien, Olivenöl aus Italien. Wir versorgen uns heute zu einem beträchtlichen Teil mit Importwaren, die wir selbstverständlich überall einkaufen können. Bei einer Handelssperre zum Beispiel, im Kriegsfall, würden viele Waren nicht mehr in unseren Läden landen. Könnte sich Deutschland notfalls auch selbst versorgen? Tatsächlich hat Deutschland einen sehr hohen sogenannten Selbstversorgungsgrad. Damit wird angegeben, wie sicher die Versorgung mit bestimmten Lebensmitteln ist. Bei Getreide beispielsweise besteht eine Versorgung von 115%. Deutschland produziert also mehr, als es selbst verbraucht. Bei Fleisch sind es sogar 122%, wie im Jahr 2015. Bei Eiern liegt der Selbstversorgungsgrad nur bei etwa 70%. Auf exotische Früchte wie Mangos oder Bananen müssten die Deutschen im Handelskrisenfall verzichten. Aber Äpfel, Möhren oder Sellerie gibt es aus heimischem Anbau. Vorausgesetzt, die Produktion funktioniert.
Ist die Versorgung mit Lebensmitteln auch in Zukunft sicher?
Das landwirtschaftliche System in Deutschland steht zum Teil auf dünnen Säulen, sagt die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG, die auf der Internationalen Grünen Woche im Januar 2017 erstmals Alarm geschlagen hat.
Chemischer Pflanzenschutz ist einer der Pfeiler, auf denen wir unsere Lebensmittelsicherheit auch abstellen. Wenn wir dies nicht hätten, dann sähe es um die Sicherheit unserer Lebensmittelversorgung schlecht aus.
Das sagt Lothar Hövelmann, der bei der DLG das Fachzentrum Landwirtschaft verantwortet. In der Tat, Pflanzenschutzmittel sind bei der konventionellen Landwirtschaft unerlässlich, um die Ernteerfolge stabil zu halten, um Unkraut, Pilze oder Schädlinge zu bekämpfen. Doch die Pflanzenschutzmittel wirken immer schlechter. Schädlinge bilden Resistenzen. Einige Landwirte haben in der Vergangenheit zu viel Chemie eingesetzt, beispielsweise das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat.
Es gibt einfach Anwendungsfälle, da hat es nichts zu suchen. Also beispielsweise bei der Ernteverfrühung, dass man hingeht und Glyphosat anwendet, um einen einheitlichen Erntezeitpunkt hinzubekommen, den Bestand vor der Ernte abzutöten, damit man ihn ernten kann. Das ist gar nicht notwendig und das sind sicherlich auch so Fälle, die der Vergangenheit angehören sollten.
Wenn sich die Resistenzen gebildet haben, kann man die Pflanzen nicht mehr schützen. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft warnt außerdem davor, dass Landwirte, die keinen ökologischen Ansatz verfolgen, eine immer engere Fruchtfolge anbauen und auf Monokulturen setzen statt auf Vielfalt. Das laugt auf Dauer die Böden aus. Zu viel Chemie, zu enge Fruchtfolge. Durch diese Maßnahmen ist die wertvolle Humusschicht des Bodens bedroht. Die DLG hat deswegen einen Systemwechsel gefordert, wenn die Ernten so stabil bleiben sollen wie bisher.
Unser wichtigstes Lebensmittel, Trinkwasser.
Nicht nur die Ernten, auch das Wasser in Deutschland ist eine Ressource, die kostbar und nicht selbstverständlich ist und immer mehr unter Druck gerät. Eigentlich könnten die Deutschen sehr stolz auf die Qualität ihres Grundwassers sein, wäre da nicht die Landwirtschaft. Denn die schadet mancherorts massiv, weil zum Beispiel mit Gülle gedüngt wird. Gülle ist sehr salz- bzw. nitratlastig. Nitrat ist bei einer Konzentration von über 50 Milligramm pro Liter schädlich für den Menschen. Nitrat kann im Körper zu Nitrit umgewandelt werden, das den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Außerdem besteht der Verdacht, dass Nitrit krebserregend ist. Thomas Kluge ist Gründungsmitglied des Unabhängigen Instituts für sozialökologische Forschung in Frankfurt und hat sich mit vielen Fragen rund um Wasser und Landnutzung beschäftigt. Er bestätigt, dass
unsere Grundwasservorräte vor allen Dingen in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen unter der Last von Pestiziden und Nitrateinträgen leiden und das zunehmend über die letzten 20 bis 30 Jahre hin. Unlängst wurde eine Studie durchgeführt vom Umweltbundesamt, das nochmal klar sagt, wenn wir allein diese Kontamination aus dem Grundwasser entfernen, dass das zwischen 40 und 50 Euro Cent pro Kubikmeter Mehrkosten für den Bürger sind, wenn wir das durch eine vierte Reinigungsstufe eliminieren.
In der EU hat Deutschland wegen zu hoher Nitratbelastungen schon eine Klage erhalten. Für ein qualitativ gutes Grund und dementsprechend auch Trinkwasser ist es aber unerlässlich, die Nitratkonzentration dauerhaft zu senken. Es ist der Konsum von Fleisch, der zu dieser Gülleschwemme führt, die aus den Mastanlagen direkt auf die Felder gefahren wird. Es bleibt also eine Aufgabe für die Zukunft, die Landwirtschaft langfristig so anzupassen, dass das Wasser eine hohe Qualität beibehalten kann und Lebensmittel ohne Verluste angebaut werden können. Allerdings, echte Sorgen muss sich in Deutschland wohl niemand machen. Wir haben Lebensmittel in Hülle und Fülle, ja, wir leben im Überfluss.
Die Ernährung der Welt.
Eigentlich produzieren wir längst genug Lebensmittel, um alle Menschen auf der Welt zu versorgen. Theoretisch. Während in Europa fast 30% aller Lebensmittel erst gar nicht in den Handel kommen, weil sie den Industriestandards nicht genügen, leiden 795 Millionen Menschen auf der Welt Hunger. Zwar ist die Zahl der Hungernden in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen, doch bleibt noch immer viel zu tun, meint Professor Joachim von Braun, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn und Vizepräsident der Welthungerhilfe.
Wir können überhaupt nicht zufrieden sein mit dem Fortschritt. Es geht viel zu langsam voran in der Hungerbekämpfung. Relativ hat sich der Hunger gemessen am Anteil der Bevölkerung, der wachsenden Bevölkerung, reduziert. Aber die absolute Zahl der Hungernden, ca. 800 Millionen Menschen auf der Welt und ein großer Anteil davon in Afrika, das ist leider eine sehr stabile Zahl geblieben.
Vor allem der afrikanische Kontinent ist nach wie vor stark von Hunger betroffen. Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht so einfach zu lösen.
Der Hunger ist insgesamt komplexer geworden. Also es ist nicht immer nur einfach ein Produktionsproblem, sondern die politischen und kriegerischen Konflikte haben den Hunger so komplex gemacht. In dem Horn von Afrika haben wir Kriege in und um Somalia, im Südsudan, in Jemen. Da in dieser Region hungern zurzeit wegen dieser komplexen Gemengelage von Konflikten und Dürre ca. 17 Millionen Menschen. Wir müssen also als Konsequenz den Hunger auch mit verbesserter Sicherheitspolitik bekämpfen und nicht nur mit traditioneller Nothilfe.
Nicht nur kurzfristig zerstören Kriege und Konflikte die Versorgung mit Lebensmitteln. Denn zu denen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, gehören auch viele Bauern, die ihr Land unbewirtschaftet zurücklassen. Es liegt dann oft für Jahre brach. Und noch eines verstärkt diese Tatsache: Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Stürme oder Dürren. Ausgerechnet die Regionen mit Kriegen und Konflikten, vor allem auf der Südhalbkugel in Afrika, sind stark betroffen. Die Regionen also, in denen die Mehrheit der Hungernden lebt.
Mangelware Wasser.
Er ist nicht nur eine Folge der Wassermangel. Konflikte entstehen mittlerweile auch wegen Mangel an Trinkwasser. Denn das wird in vielen Regionen der Welt immer knapper. Thomas Kluge vom Sozialökologischen Institut in Frankfurt.
Die Weltwasservorräte sind unter einem starken Druck. Die Landwirtschaft ist mit 70% des Wasserverbrauchs natürlich weltweit absoluter Spitzenreiter. Und es gibt Regionen, wo eminent große Probleme mit der Wasserversorgung bestehen. Das ist erstmal Südostasien. Das ist aber auch neben China vor allen Dingen Indien, aber auch Nordostbrasilien. Das ist Subsahel-Afrika, überall Brennpunkte, wo auf der einen Seite ein starkes Bevölkerungswachstum ist und gleichzeitig der Nahrungsmangel behoben werden muss durch Intensivierung der Landwirtschaft.
Erschwerend kommt hinzu, dass Wetterphänomene wie El Niño zusätzlich zur Trockenheit geführt haben. Auch der Klimawandel forciert, dass die Wasservorräte austrocknen, während die Ackerpflanzen bei steigenden Temperaturen noch mehr Wasser benötigen.
Alles, was in einem Temperaturdurchschnitt in der Vegetationsperiode über 30 Grad Celsius geht, bedeutet, die Pflanzen haben Wasserstress. Das heißt, sie müssen tiefere Wurzeln bilden und sie verschließen ihre Poren, um den Trockenstress auszuhalten. Und dadurch gibt es Ernteausfälle. Alleine diese Folge bedeutet für die belasteten Weltregionen durch Klimawandel und Wasserstress, dass der Weizen über 20% abnimmt, Soja bei 40% und Mais bei 50%.
Auch die hochentwickelten Landwirtschaften in den USA spüren den Klimawandel in Form von Ernteausfällen. Besonders die Mitte der USA, wo viel Weizen angebaut wird, war in den vergangenen Jahren von großer Trockenheit betroffen. Mit unterschiedlichen Techniken versucht man, diesem Wassermangel entgegenzuwirken. In den USA sitzt schließlich viel Industrie und Know-how. So sind Meerwasserentsalzungsanlagen nach dem Vorbild Israels eine Möglichkeit, Wasser für die Landwirtschaft zu gewinnen. Aber Innovationen wie diese sind für viele Entwicklungsländer zu kostspielig. Der Bonner Agrarökonom Joachim von Braun.
Die Wassernutzung in Afrika ist noch sehr mangelhaft und das brauchen wir deswegen, um auch mit dem Klimawandel besser umgehen zu können, denn ohne angemessene, nachhaltige Bewässerungswirtschaft wird die afrikanische Landwirtschaft sehr viel vulnerabler in der Zukunft.
Das heißt, die Landwirtschaft wird noch verletzlicher, wenn die afrikanische Wasserwirtschaft nicht effektiver wird. Sie arbeitet oft nicht punktgenau. Zu viel Wasser versickert wieder im Boden, weil die Landwirte keine moderne Bewässerungstechnik einsetzen können, wie beispielsweise die sparsame Methode der Tröpfchenbewässerungstechnik, bei der sehr kontrolliert Wasser in die Felder abgegeben wird. Aber der Wassermangel hat auch mit einem anderen Phänomen zu tun, dem sogenannten Landgrabbing.
Landraub frisst Lebensmittel und Wasser.
Landgrabbing oder auf Deutsch Landraub ist nicht immer wörtlich zu verstehen, denn die Felder werden nicht unbedingt illegal erworben. Gemeint ist, dass Menschen, die über viele Generationen hinweg Land als Allgemeingut genutzt haben, ihre Existenzgrundlage verlieren. Investoren oder Konzerne, oft aus dem Ausland, kaufen Land in großem Stil auf. Die Erträge kommen aber nicht bei der Bevölkerung vor Ort auf den Tisch, sondern wandern als Exportgut ins Ausland. Das Wasser, das dabei verbraucht wird, ist doppelt verloren. Als Trinkwasser und im Anbau von regionalen Lebensmitteln. Thomas Kluge hat in Afrika zum Thema Wasseroptimierung geforscht. Er nennt ein Beispiel.
Zum Beispiel kauft China in großen Mengen in Afrika Land seitlich zu großen Flüssen, zum Beispiel zum Kavango ein. Dort wird dann in diesen sehr warmen Gebieten Reis angebaut, was ein Blödsinn mit Methode ist, weil man kann sich vorstellen, dass 90% dieses Wassers verdunsten. Das Okavango-Delta, ein Weltkulturerbe, das wird nicht sterben, weil der Natur- und Artenschutz dort versagt, sondern es wird sterben, weil das Landgrabbing in Angola so weit fortgeschritten ist, dass dort eine künstliche Verdunstungsmaschine angestellt ist.
Wasser und Land. Für den Lebensmittelanbau sind das Grundvoraussetzungen. Martin Häusling, Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament, besitzt selbst einen Bauernhof in Hessen und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Landgrabbing. Er mahnt an, dass ja auch europäische Bauern ihre Futtermittel wie etwa Soja aus dem Ausland beziehen.
In den letzten Jahren ist es halt auch dazu gekommen, dass mit der Bioenergieerzeugung, dass da zusätzlich noch Land genutzt wird in Regionen, die an sich für die Nahrungsmittelerzeugung für die örtliche Bevölkerung hervorragend geeignet werden. Da wird dann Biomasse angebaut, ob das Zuckerrohr ist oder auch Mais, die dann bei uns die Klimabilanz verbessern sollen.
Übersetzt heißt das, die Industrieländer expandieren auf Kosten der ärmeren Länder, nutzen fruchtbare Böden auf anderen Kontinenten. Und selbst wenn einige in Schwellen- und Entwicklungsländern beim Export von Futtermitteln oder Biotreibstoff zunächst profitieren, so kommt dieses Geld meist nicht bei der Bevölkerung an.
Unfairer Handel.
Es gibt noch eine weitere Komponente, die dazu führt, dass Menschen Hunger leiden. Das Ungleichgewicht des Handels. Besonders gut lässt sich das am Beispiel Milch bzw. Milchpulver erklären. Seit Jahren besteht in der EU ein großer Überschuss, der Preisverfall zur Folge hat und auch europäische Landwirte hart trifft. Doch zum großen Problem wird die billige Milch im Ausland, erklärt Martin Häusling.
Wir produzieren Überschüsse in der Europäischen Union und die müssen irgendwo hin. Viel geht nach Afrika und in die weniger entwickelten Länder, selbst nach Südamerika. Und da haben wir natürlich eine Wettbewerbsverzerrung, weil unsere Bauern bekommen ja noch Unterstützung, selbst wenn der Milchpreis mal schlecht ist. Die Bauern kriegen ja noch Geld vom europäischen Haushalt, während Bauern im globalen Süden keine Unterstützung bekommen. Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die man dringend beheben müsste, wenn man eine gerechtere Verteilung von Nahrungsmitteln dann anstreben will.
Nicht nur Milch, auch andere Lebensmittel wie etwa Schweine- oder Hühnerfleisch aus der Europäischen Union bringen durch den Export in andere Länder dort die Landwirte unter Druck. Die Globalisierung belebt die Märkte, aber sie lässt auch viele auf der Strecke, denen ihre vergleichsweise schwache Position innerhalb des Weltmarktes zum Verhängnis wird. Martin Häusling, EU-Abgeordneter und selbst Landwirt.
Wenn wir jetzt Handelsabkommen zum Beispiel mit den afrikanischen Ländern machen, dann ist das weit davon entfernt, dass das faire Abkommen sind, sondern das geht eindeutig zu Lasten der afrikanischen Länder. Denen verspricht man einen freien Handel. Nur sie haben ja im Grunde genommen nur wenig Produkte zu liefern und das ist überwiegend landwirtschaftliche Produkte, während sie selber ihre Zölle abbauen müssen. Das ist immer ein Teil des Deals nach dem Motto, liberalisierter Handel heißt Abbau von Zoll und Schutzschranken. Das hört sich im ersten Moment vielleicht gut an. Natürlich profitieren wir als Land auch sehr stark davon. Nur wenn Länder des globalen Südens da keine Möglichkeit haben, sich vor Dumpingimporten zu schützen, riskieren sie auf Dauer den völligen Verlust ihrer Landwirtschaft. Das heißt, sie werden abhängig gemacht von Nahrungsmittelimporten, während die eigene Landwirtschaft brach liegt oder auch die jungen Menschen dann den Weg in den Norden antreten, weil sie als Landwirt oder auch als Fischer gar nicht mehr überleben können.
Neue Herausforderungen und Lösungen.
Unfairer Handel, Klimawandel, Wassermangel, Kriege und Landraub sind die Gründe, warum die Lebensmittel auf der Welt so unterschiedlich verteilt sind und warum noch immer fast 800 Millionen Menschen weltweit hungern. Obwohl rein rechnerisch genug für alle da wäre. Für die Zukunft der Lebensmittelversorgung könnten die Probleme eher noch größer werden. Die FAO, die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der UNO, geht davon aus, dass bis 2050 mehr als 9 Milliarden Menschen auf der Welt leben werden. Zum Jahresbeginn 2016 waren es noch unter 7,5 Milliarden. Für die Zukunft heißt das, dass auch die landwirtschaftliche Produktion gesteigert werden müsste. Doch wie soll das gelingen und durch wen? Muss Landwirtschaft super effektiv werden? Und kann das nur die Großindustrie lösen? Die Welternährungsorganisation sieht zunächst einmal die Kleinbauern im Fokus, die immerhin 75% der globalen Ernährung erzeugen. Ihre Produkte erreichen auf direktestem Wege die Konsumenten, vor allem in den Entwicklungsländern. Trotzdem wird man auf die Großindustrie nicht verzichten können, meint Thomas Kluge vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt.
Wir werden auf bestimmte industrielle Produktionsformen der Landwirtschaft nicht ganz verzichten können, weil wir diese Doppelung von Weltbevölkerungswachstum und nicht gleichzeitigem Wachstum der Flächen haben. Aber dort muss auf jeden Fall reduziert werden der immense Wasserverbrauch. Wir müssen uns viel mehr mit nachhaltigeren Bewässerungstechniken beschäftigen.
Das heißt auch mehr Innovationen, die den Kleinbauern nutzen. Professor Joachim von Braun.
Eine interessante Entwicklung hat sich in den letzten 20 Jahren breit gemacht. Die zusätzliche Produktion in der Weltlandwirtschaft, die kommt gar nicht mehr aus mehr landwirtschaftlicher Fläche oder mehr Dünger oder mehr Schädlingsbekämpfungsmitteln, sondern die kommt vor allem schon aus Innovation. Über 70% der zusätzlichen Produktion, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten bekommen haben, kommt aus Innovation, bessere Beratung, Zugang zu besserem Saatgut. Also auf dem Weg müssen wir vorangehen. In Afrika sind das bisher erst 50%, dass die Produktivität aus Innovation kommt und nicht aus mehr Ressourcenverbrauch.
Für die Agrarindustrie heißt das, man setzt auf gentechnisch verändertes Saatgut, um resistente Pflanzen ziehen zu können. An diesem Punkt scheiden sich aber die Geister. Sind diese Superpflanzen wirklich die Lösung? Martin Häusling?
Was hat man alles vor 20 Jahren versprochen, was dann alles kommt? Resistente Pflanzen, das hat der zur Ernährungssicherheit überhaupt nichts gebracht, sondern es hat der Chemieindustrie einiges gebracht.
Und vielleicht müssen wir ja unsere Ernährungsgewohnheiten ändern. Heuschreckenspieße oder Madenburger statt Rindersteak. Seit Jahren weisen Forscher darauf hin, dass die westliche Welt ihren Bedarf an Eiweiß nicht mehr durch Fleisch decken kann, wie sie es bisher tut. Denn allein der Anbau der Futtermittel für unseren immensen Fleischkonsum kostet wertvolle Fläche, die für andere Lebensmittel fehlt. Der Weg muss auf Dauer zu anderen Produktionsweisen und weniger Fleischkonsum führen, meint Martin Häusling.
Also wir leben sozusagen jetzt in Saus und Braus, aber die Rechnung wird irgendwann später kommen. Und deshalb wäre es auch in unserem ureigensten Interesse, wenn wir dieses System mal langsam aber sicher in andere Richtungen steuern würden und wegkommen würden von dieser Exportorientierung der billigen Massenerzeugung. Das wird weder uns auf Dauer nützen, noch nützt es anderen, sondern das ist einfach schlicht und ergreifend der falsche Weg.
Ein Umdenken ist auf lange Sicht unabdingbar, damit genug Mittel zum Leben für alle da sind.
Wie sichern wir die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln? Das war die Funkkolleg Folge 22 von Katharina Wilhelm. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie als Podcast auf der Funkkolleg Webseite funkkollegsicherheit.de. Und dort gibt es auch Zusatzmaterialien zu jeder Sendung.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit.